haben wir genug Vorrede. Das Thema haben wir überschrieben mit: Was ist echter rettender Glaube? Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns stellen wollen. Und ich möchte gerne am Anfang eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, eine Begebenheit aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus dem 8. Kapitel, eine Begebenheit, die sich zugetragen hat mit dem Herrn Jesus und einer Frau. Da heißt es ab Vers 43, und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war, und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines, also das war der Herr Jesus, rührte die Quaste seines Gewandes an, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen drängen und drücken. Und Jesus sprach: Es hat mich aber jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er, also Jesus, sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Soweit zunächst aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Also, welcher Glauben bringt mich eigentlich in den Himmel? Das ist eine extrem wichtige Frage. Und diese Frage haben sich schon unzählige Christen und auch Nichtchristen gestellt. Und der Herr Jesus sagt, dass am Tage des Gerichtes, der liegt ja noch vor uns, wo jeder Mensch vor Gott erscheinen wird, dass am Tage des Gerichtes Leute vor ihm stehen und die sagen, dass sie in seinem Namen, also im Namen Gottes, im Namen Jesu, viele Wunderdinge getan haben, in seinem Namen, das müsst ihr euch wirklich vorstellen. Aber denen der Herr Jesus nur antworten wird: Ich habe euch nie gekannt. Das ist schon eine tragische Antwort. Sein ganzes Leben lang eingesetzt zu haben, irgendwie religiös, christlich religiös: Herr, ich habe doch in deinem Namen das getan. Und dann dieses Wort zu hören. Und das Interessante ist dabei, der Herr Jesus sagt nicht: Ich habe euch mal gekannt, aber jetzt kenne ich euch nicht mehr. Das ist noch brutaler. Er sagt: Ich habe euch nie gekannt. Also ganz offensichtlich fehlt diesen Leuten irgendetwas ganz Entscheidendes. Seht mal, der Jakobus, der Halbbruder des Herrn Jesus, und Halbbruder deswegen, weil Jakobus zwar die gleiche Mutter hatte wie der Herr Jesus, nämlich Maria, aber er hatte einen anderen Vater. Der Vater des Herrn Jesus war Gott im Himmel. Die Maria, das war ja ihr Erstgeborener, der Herr Jesus, Maria empfing den Herrn Jesus durch den Heiligen Geist. Also Gott hat den gezeugt. Aber der Jakobus, der wurde gezeugt von Josef und war deswegen ein Halbbruder, wie der Herr Jesus eben einige Brüder hatte, wie wir es im Neuen Testament in der Bibel lesen, dass er einige Brüder und auch Schwestern hatte. Also der Jakobus, der schreibt in seinem Brief, dass die Dämonen auch an Gott glauben und aufgrund dieses Glaubens zittern. Da heißt es in Kapitel 2 Jakobusbrief: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut, auch die Dämonen glauben es und zittern. Aber die Dämonen, und da sind wir uns alle ziemlich sicher, die Dämonen sind ganz sicherlich nicht errettet. Aber auf der anderen Seite gibt es da in der Apostelgeschichte einen Gefängniswärter, also einen Soldaten in Philippi, der Paulus und Silas, das waren zwei Diener, zwei Männer Gottes, die waren da eingebunkert, und der fragt die, nachdem irgendwelche so spektakulären Dinge passiert sind, was er tun muss, um errettet zu werden. Und dann erhält er von Paulus die ganz einfache Antwort: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das hört sich ziemlich simpel an. Glaube einfach und du wirst errettet. Glaube einfach. Aber kurz vorher haben wir von den Dämonen gelesen, die glauben, aber die sind nicht errettet. Das muss uns zum Nachdenken bringen. Es geht also offensichtlich nicht nur um das Wort Glauben, sondern da muss eigentlich noch viel mehr dahinter stecken. Was heißt das denn, Glauben? Was bedeutet das? Weil wir alle sind ziemlich schnell dabei und sagen, ja, das glaube ich auch. Und da wollen wir heute Morgen drüber nachdenken, was das bedeutet. Weil die Tragik ist, liebe Freunde, dass in unserem Land Millionen, dass es Millionen sogenannter Christen gibt, die Mitglieder irgendeiner Kirche sind, egal welcher. Viele sind das schon seit Babyalter an, die aber keine Ahnung haben, was es wirklich bedeutet, einen Glauben zu haben, der sie auch in den Himmel bringt. Denn dahin wollen wir alle. Dahin wollen wir auch der, der sich da in die Luft gebombt hat, der freut sich, der denkt, der bildet sich ein, dass er dadurch, dass er jetzt 20 Ungläubige mit in den Tod gerissen hat, ist ihm ein Platz im Himmel mit 70 Jungfrauen sicher. So ein Schwachsinn, so ein Unsinn. Also im Himmel wollen wir alle. Also, wenn Glauben die Voraussetzung ist, um für ewig errettet zu werden, um in den Himmel zu kommen, woher soll ich wissen, ob ich den richtigen Glauben, den sogenannten rettenden Glauben habe? Woher kann ich das wissen? Das ist doch eine Frage, die interessiert uns doch, oder? Interessiert dich das? Ja, mich auch. Ich will wissen, ob mein Glaube der ist, der mich in den Himmel bringt. Ich will doch nicht mein ganzes Leben lang aufs falsche Pferd gesetzt haben. Wisst ihr, wir wissen natürlich, dass das Wort Glauben viele Bedeutungen hat. Und ich glaube, dass gerade in den letzten 100 Jahren, ich glaube, dass es auch ein Werk des Teufels ist, ja? Der hat das Wort Glauben inflationär verändert. Was wir heute alles mit Glauben bezeichnen, ist kaum vorstellbar, ja? Also, da heißt es zum Beispiel, wenn ich sage, ich glaube, dass es morgen regnet, dann ist das im Grunde genommen nichts anderes als eine Vermutung. Aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund des Wetterberichtes, der so die halbe Zeit nicht stimmt. Oder wenn ich sage, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, dann ist das nichts anderes als Hoffnung. Ich hoffe, dass das gut schmeckt hinterher, ja? Oder wenn ich sage, ich glaube, dass Horst Seehofer der Ministerpräsident von Bayern ist, dann ist das eine historische Tatsache. Die steht fest. Das wissen wir einfach. Aber wenn ich sage, ich glaube mit ganzem Herzen an den Herrn Jesus, dann merken wir, das ist schon wieder was ganz anderes. Also Glauben wird so oft und so unterschiedlich angewendet. Also könnte man eigentlich auch sagen, dass nicht automatisch jeder, der glaubt, auch in den Himmel kommt. Das ist doch logisch, oder? Also wenn ich sage, ich glaube, heißt das nicht automatisch, du kommst in den Himmel. Weil es eben so viele unterschiedliche Bedeutungen von Glauben gibt. Und wenn die Worte des Herrn Jesus stimmen, die ich am Anfang noch zitiert habe, dass er gesagt hat, ich habe euch nie gekannt, wenn das wirklich stimmt, dann gibt es eine Menge unerrettete Gläubige. Oder? Die einfach sagen, ich glaube auch, aber die nicht errettet sind. Leute, die am Tage des Gerichts eine schreckliche Überraschung erleben werden. Ich zitiere das noch einmal. Der Herr Jesus sagt, viele werden an diesem Tag zu mir sagen, Herr, ich habe doch in deinem Namen Kranke gesund gemacht. Ich habe doch in deinem Namen gebetet. Herr, ich habe doch in deinem Namen im Kirchenvorstand gearbeitet. Herr, ich habe doch in deinem Namen im Anbetungsteam mitgesungen. Herr, ich habe doch alles in deinem Namen gemacht. Aber dann sagt der Herr Jesus, dann werde ich ihnen sagen, sagt die Bibel, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie gekannt. Also es gibt falsche Vorstellungen über die Frage, was rettender Glaube ist oder welcher Glaube mich in den Himmel bringt. Verschiedene Vorstellungen davon. Ich will einige nennen. Da gibt es Leute, die sagen, naja, das Wissen und die Zustimmung zu bestimmten Tatsachen des Glaubens, das bringt mich in den Himmel. Also, wenn ich gewisse Dinge weiß über Jesus, über Gott, über den Himmel, über die Hölle und über unser Leben, das bringt mich in den Himmel. Andere sagen, naja, wenn da eine Evangelisation ist Und der Prediger, der ruft am Ende seiner Predigt, ruft er auf zur Bekehrung. Und manchmal, ich mache das auch manchmal an manchen Orten, je nachdem, wie ich so ums Herz fühle, dann rufe ich sogar auf und sage, komm nach vorne, wenn du dich bekehren willst. Also manche denken, wenn ich beim Bekehrungsaufruf nach vorne komme, ja, das ist doch der Beweis dafür, dass ich rettenden Glauben habe. Oder andere denken sich, ja, naja, sich mit Wasser taufen zu lassen, also aufgrund von irgendeinem Bekenntnis, was ich mit meinem Mund ausspreche, das ist doch der rettende Glaube. Oder andere sagen, wenn ich öffentlich sage, ich glaube auch an Jesus Christus, das ist doch der Glauben, der mich in den Himmel bringt. Oder manche glauben sogar, dass wenn sie irgendwie Mitglied sind in irgendeiner bibelgläubigen, bibeltreuen Gemeinde, dass das doch der rettende Glaube ist. Da gibt es auch welche, die sagen, naja, ein gläubiges Elternhaus haben, das muss es doch sein. Meine Eltern, die waren wirklich ganz treue Christen, die haben jeden Tag in der Bibel gelesen und gebetet. Oder manche glauben, dass wenn sie sich wirklich gute, ernste Vorsätze für ihre Zukunft fassen, also ab morgen will ich das nicht mehr tun, ehrlich, lieber Gott, na das ist doch echter Glaube. Und dabei will ich aber nicht verhehlen, dass manches von den Dingen wirklich auch gute Praktiken sind, sehr gute religiöse christliche Praktiken sind. Aber diese Dinge für sich alleine genommen, haben überhaupt keine Auswirkungen auf dein Leben und auf die Zukunft und auf die Frage, ob du dadurch in den Himmel kommst. Also mit anderen Worten, wenn einem seine Sünden, das, was er falsch gemacht hat in seinem Leben, richtig leid tut, dann ist das geistlich gesehen ganz wichtig, dass einem die Sünden leid tun. Aber auch ein Judas, der den Herrn Jesus verraten hat, auch dem haben seine Sünden sehr leid getan. Aber der war nicht errettet. Also wir merken schon, es gibt vieles, was sehr wertvoll ist, was dich aber nicht rettet. Das müssen wir als erstes mal deutlich zur Kenntnis nehmen. Aber heute soll es ja eigentlich gar nicht so sehr um Leute gehen, die sich für Christen halten und vielleicht gar keine sind. Obgleich ich sagen muss, das macht mir als Prediger manchmal schon Mühe, wenn ich in christlichen Gemeinden predige und ich stelle mir vor, da sitzen Leute vor mir, die halten sich für echte Christen und sind vielleicht gar keine, weil sie irgendwelche falsche Vorstellungen haben. Und ich habe dann einfach einen großen Druck auf meinem Herzen, dass diese Leute einmal eine tragische Überraschung erleben werden, wenn sie hören, dass sie gar keinen echten rettenden Glauben in sich haben, also keinen Glauben in sich haben, der sie in den Himmel bringt. Dass sie sich vielleicht um einen extrem hohen Preis getäuscht, geirrt haben. Viele Menschen wissen nämlich nicht die Antwort auf die Frage, was sie wirklich tun müssen, um errettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Das wäre schon wirklich mal interessant, jeden Einzelnen von euch so unter vier Augen zu fragen, was stellst du dir vor, wie kommst du in den Himmel? Würde ich gerne hören, was jeder von euch dazu sagt. Du kannst dir die Frage ja selber in deinem Herzen mal beantworten. Da braucht man eigentlich nicht mehr als einen Satz zu, um sich diese Frage zu beantworten. Ich will es mal auf einen Punkt bringen. Ich sage, rettender Glaube, also der Glaube, der mich in den Himmel bringt, besteht aus drei grundlegenden Elementen. Und ich greife jetzt mal ein paar hundert Jahre zurück. In der sogenannten Reformation, da haben die, als die Kirchenteilung da stattfand, ja, Protestantismus und Katholizismus, die gingen dann eigene Wege und so weiter, aber die Reformatoren, Luther und Calvin, wie die alle hießen, die haben es für nötig gefunden, manche dieser Glaubensdinge neu zu formulieren und sie neu auch, sage ich mal so bildhaft gesprochen, auf den Leuchter zu setzen, was eben wichtig ist. Und die haben darauf großen Wert gelegt, dass der Glaube, der mich in den Himmel bringt, aus drei Elementen besteht. Und die haben das mit lateinischen Worten beschrieben. Ja, also die haben gesagt, also erstens gehört dazu Notitia. Und das heißt so viel wie, das klingt ja schon so komisch, ne? Notitia hat mit Notizen zu tun. Also das hat etwas zu tun mit Erkenntnis, mit Wissen. Also hier oben im Kopf etwas zur Kenntnis nehmen, mit Wissen zu tun. Das zweite, was dazu gehört, haben die gesagt, ist Assensus. Und das heißt so viel wie Zustimmung oder Überzeugung davon, dass das, was ich weiß, dass das wirklich wahr ist. Und dann der dritte Teil, was die dann gesagt haben, was dazugehört zu diesem Glauben, der in den Himmel bringt, das ist Fiducia. Und Fiducia heißt so viel wie anvertrauen, vertrauen zu tun. Also, ich will euch jetzt berühren, es geht jetzt nicht weiter in Lateinisch. Ja, ich habe zwar als Messdiener früher auch Lateinisch gelernt, ja, weil ich damals noch das Stufengebet in Lateinisch sprechen musste am Altar vorne, ja. Aber wir reden jetzt in Deutsch weiter und deswegen fangen wir gleich bei dem ersten Punkt mal an. Zum rettenden Glauben gehört als erstes Erkenntnis oder ich könnte auch sagen Wissen, Notitia. Und bei diesem ersten Bestandteil geht es um das Basiswissen des christlichen Glaubens. Es geht um das intellektuelle Verstehen von Wahrheit. Dass ich als erstes das hier oben in meinem Verstand erfassen muss und verstehen muss. Das ist der erste Schritt zum Glauben. Da wird uns eine Geschichte erzählt in der Apostelgeschichte von einem König, der heißt Agrippa. Habe ich in dieser Woche schon mal von Agrippa erzählt? Habe ich nicht. Da war das bei der letzten Evangelisation, da habe ich schon mal so eine Geschichte erzählt von einem König. Da war Apostel Paulus, war in Gefangenschaft, ich will es kurz machen. Und der Prokurator, der Statthalter, der hieß, erst hieß der Felix, aber dann wurde der abgelöst, dann kam ein anderer, der hieß Festus. Und der hatte dann diesen Gefangenen bei sich, der hieß Paulus. Der wurde angeklagt von den jüdischen Führern wegen Gotteslästerei und all so ein Kram, ja. Und dieser Festus, der wusste eigentlich gar nicht, was er mit dem machen soll. Der wusste eigentlich gar nicht, was die ihm wirklich vorwerfen, weil er alles das nicht verstanden hat. Und dann kam ein König zu Besuch, der wollte den neuen Statthalter begrüßen, diesen Festus. Und dieser König hieß Agrippa. Der kam mit seiner Frau und dem hat dann der Festus alles erzählt, dass da ein Mann im Knast sitzt, mit dem er gar nicht anfangen weiß. Und dann hat er ihm erzählt, ja, der ist angeklagt wegen irgendwelchen religiösen Fragen, wegen einem gewissen Jesus, der mal gelebt hat und der gekreuzigt wurde und der dann angeblich auferstanden sein soll. Und als dann der Agrippa das hörte, da hat er großes Interesse gekriegt und hat gesagt, den will ich hören, den Mann. Und dann hat er den Paulus vorführen lassen vor dem ganzen vornehmen Leuten und dann hat der Paulus angefangen, ja, nicht über Theologie zu diskutieren, weil das ist gar nicht ungefährlich, wenn ich mit jemandem anfange, über Theologie zu diskutieren, könnte es durchaus sein, dass der andere Theologie noch besser kann als ich. Und deswegen hat der Paulus anders angefangen. Der hat ein Zeugnis gegeben von dem, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat. Weil dagegen kann keiner etwas sagen. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich mit dem Herrn Jesus gemacht habe. Und weil der Paulus da sich so ereifert hat, wirklich so richtig aufbrausend wurde, und das kann ich gut verstehen, weil ich auch ein bisschen temperamentvoll bin, wenn ich über das erzähle, was der Herr Jesus alles in meinem Leben bedeutet und was er gemacht hat in meinem Leben, da kann ich also auch richtig mich begeistern und laut werden. Und dann, als er dann so richtig hoch herging, während seines Zeugnisses, was er ablegte, dann ruft der Festus, also dieser Statthalter, auf einmal ganz laut, Paulus, du bist von Sinnen, du bist verrückt, deine Gelehrsamkeit, die hat dich, du bist durchgedreht, hör auf damit. Und dann sagt der Paulus Folgendes, Paulus spricht, Apostelgeschichte 26, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit, denn der König weiß um diese Dinge, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn es ist nicht in einem Winkel geschehen. Also, worauf ich hinaus will, der König Agrippa, der kannte die Fakten. Weil das, was mit Jesus passiert ist, das ist nicht irgendwo in einem verträumten kleinen Dorf mit Namen Ortenburg oder was geschehen, sondern in der Hauptstadt, Jerusalem. Das war nicht irgendwo in einem verborgenen Winkel, sondern mitten in einer großen Hauptstadt, in einer Königsstadt. Und der König Agrippa wusste das alles. Also er kannte die Fakten. Aber die Welt, liebe Freunde, die hat immer schon versucht, den biblischen Glauben auf das Philosophische zu reduzieren. So nach dem Motto, hört mal genau zu, die Wissenschaft, die beschäftigt sich mit Fakten. Aber der Glaube, der beschäftigt sich mit Moral und Ethik und all dem Kram. Aber da kann ich euch sagen, da bin ich radikal anderer Meinung. Mein Glaube, der gründet sich auf Tatsachen. Also ich bin nicht nur zuständig für Moral und Ethik, sondern ich weiß, ich rede über Fakten. Das ist Tatsache, dass der Herr Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er lebendig aus dem Grab hervorgegangen ist am dritten Tag. Also der König Agrippa, der wusste wichtige Dinge über Jesus, aber das, was er wusste, hat ihn nicht gerettet. Aber das war wichtig, dass wir Dinge über Jesus wissen. Wir müssen einige Dinge wissen, um errettet zu werden, weil Glauben sich auf Wissen stützt. Und Wissen, das ist uns auch klar, Wissen muss sich auf Wahrheit gründen. Wenn sich Wissen auf Lüge gründet, dann bringt das gar nichts. Also echtes Wissen muss sich auf Wahrheit gründen. Und diese Wahrheit, liebe Freunde, die muss verkündigt werden, die muss gepredigt werden, bevor rettender Glauben von einem Menschen Besitz ergreifen kann. Das ist mein Auftrag, diese Wahrheit zu verkündigen. Und daran muss ich mich messen lassen, ob das, was ich predige, ob das die Wahrheit ist. Und deswegen sagt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 10, der Glaube, und das ist der rettende Glaube, kommt aus der Verkündigung. Manche Übersetzungen sagen, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt, also die Verkündigung, kommt durch das Wort Christi. Also, du wirst nicht durch Information errettet, aber ohne Information kannst du auch nicht errettet werden. Können alle noch folgen? Ist doch nicht kompliziert, ne? Aber ich muss das so gründlich erklären, weil wir verstehen wollen, ob du den richtigen Glauben hast, der dich in den Himmel bringt. Ich kann das auch an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, du befindest dich in einem brennenden Gebäude auf der dritten oder vierten Etage. Und als du merkst, dass es brennt und du willst abhauen, stürzt du in den Hausflur raus, wo 30 Türen sind, Hotel oder was auch immer, und du siehst nicht mehr, wo es lang geht, weil alles voll Qualm ist, voll Qualm, alles unsichtbar. So, was machst du da? Du schreist laut in den Rauch hinein, wo ist der Ausgang? So, erst hörst du nichts, da rufst du nochmal und dann kommt eine Stimme aus dem Qualm, geh den Flur runter bis zum Ende und dann bieg nach links ab, da ist ein Treppenhaus, geh 3 Etagen runter auf den Flur und die 2. Türe rechts ist der Ausgang. Du hast dir das genau gemerkt, was der da gerufen hat. Aber ich sag dir, ich frage dich, bist du jetzt schon gerettet, weil du weißt, wo der Ausgang ist? Natürlich nicht. Bist du nicht. Du musst dich erst auf den Weg machen. Aber, sage ich, wenn du nicht weißt, wie man zum Ausgang kommt, oder wenn dir irgendjemand eine falsche Auskunft gibt, kannst du gar nicht errettet werden. Ist doch logisch, ja? Deswegen habe ich vorher gesagt, dieses Wissen muss sich auf Wahrheit gründen. Also, ich kann es auch so sagen, du wirst nicht gerettet, weil du weißt, wo der Ausgang ist, aber ohne dieses Wissen kannst du auch nicht gerettet werden. Das heißt, rettender Glaube ist kein Aberglaube, sondern gründet sich auf Fakten. Die Bibel sagt uns, dass es außerhalb des biblischen Evangeliums, also nur dessen, was die Bibel sagt, nicht was irgendwelche Religionsbücher sagen oder Geschichtsbücher oder Bücher der Überlieferungen der Kirchen, nein, nur das, was Gottes Wort sagt. Die Bibel sagt uns, dass außerhalb des Evangeliums keine Rettung möglich ist. Und deswegen muss das Evangelium verkündigt werden und geglaubt werden. Das haben wir hier in einer ganz konzentrierten Form in dieser Woche getan. Ich würde niemanden von euch bitten, und ich habe das in dieser Woche auch nie getan, ich würde nie einen bitten, einen undefinierbaren Glauben an einen nicht näher beschriebenen Retter anzunehmen. Das wäre brutal von mir. Nein, ich bitte bei meinen Verkündigungen vielmehr darum, dass du an den menschgewordenen Sohn Gottes glaubst, der vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde gelebt hat, der in Bethlehem geboren wurde und der nur etwas über 30 Jahre alt wurde, der unzählige Wunder tat, der die Menschen lehrte, der dann am Kreuz von Golgatha gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist und dann nach seiner Auferstehung noch 40 Tage lang auf der Erde geblieben ist, um dann zu seinem Vater in den Himmel zurückzukehren. Und dessen Namen Der Name dessen, den ich euch verkündige, ist Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. Oder ich könnte sagen, er ist Gott, der Sohn, der als unser Stellvertreter gestorben ist und der am Kreuz für meine und unsere aller Sünden bezahlt hat. Der Retter aller Menschen, die an ihn glauben. Nein, ich muss das wiederholen. Das war nicht korrekt, was ich gesagt habe. Eigentlich hat er für alle Sünden bezahlt. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 2, Christus ist eine Sühnung für unsere Sünden, also für meine Sünden. Und dann fügt er hinzu, aber nicht nur für meine, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das heißt, egal welche Sünde du gemacht hast, der Herr Jesus hat schon dafür bezahlt. Er hat schon Geld dafür bezahlt. Sein Leben hat er gegeben. Aber er schreibt dir das erst auf dein Konto, auf dein Lebenskonto gut, wenn du zu ihm kommst und ihn darum bittest. Nein, nicht einen Menschen bitten, dass er für dich bittet. Das kennt Gott gar nicht. Sondern Gott möchte gerne, dass du zu seinem Sohn kommst, weil der hat für dich bezahlt. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Das sind Tatsachen, die wir aus dem Wort Gottes haben. Und auch heute Morgen bitte ich dich, dass du dem Herrn Jesus, diesem Herrn Jesus, von dem ich gerade geredet habe, dass du ihm dein Leben anvertraust. Wisst ihr, wir leben in einer Welt voller geistlicher und religiöser Täuschungen. Da gibt es nur einen Jesus, der in der Lage ist, dich zu retten. Und das ist der Christus des Neuen Testamentes, so wie er sich nur im Neuen Testament. Leute, ich betone das deswegen, weil ich weiß, dass Millionen Menschen auch auf Überlieferungen, Traditionen der Kirchen hören und daran glauben, aber die bringen dich nicht in den Himmel. Ich muss das so deutlich sagen, damit du wach wirst und anfängst nachzudenken. Er ist derjenige, den ich verkündigen muss. Das ist mein Auftrag. Und genau hier bei ihm beginnt der rettende Glauben mit den Tatsachen über Jesus Christus. Und ich habe mal nachgedacht und gesagt, ich nenne euch mal sieben unverhandelbare Fakten über den Herrn Jesus, die du einfach wissen musst. Und zwar, dass er wahrer Gott ist, dass er gleichzeitig auch wahrer Mensch ist, dass er von der Jungfrau Maria geboren wurde und ein völlig sündloses Leben führte, dass er am Kreuz starb und dass sein Tod am Kreuz die Sühnung für unsere Sünden war und dass er leibhaftig aus dem Toten auferstanden ist. Das sind unverhandelbare Fakten. Das sind Tatsachen über den Herrn Jesus, die du wissen musst. Und das wollen wir deswegen festhalten. Der biblische Glauben, liebe Freunde, der ist kein Sprung ins Dunkle, ins Ungewisse. Nein, das ist er nicht. Lass dich einfach fallen, egal wohin. Nein, nein, das erwartet der biblische Glauben nicht von dir, sondern wir reden über Fakten. Der biblische Glauben ist ein Sprung auf einen unerschütterlichen Felsen. Ein unerschütterlicher Felsen. Und ich rufe dich heute nicht auf, an irgendetwas zu glauben, sondern ich bitte dich, an den Herrn Jesus zu glauben, weil das alles Entscheidende ist, weil er dieser Fels ist. Die Bibel nennt ihn sogar den Fels der Ewigkeit. Aber um an ihn zu glauben, also um mein Leben ihm zu geben, muss ich erst wissen, wer er ist. Ich muss wissen, warum er kam. Ich muss wissen, warum er starb. Ich muss wissen, warum er aus den Toten auferstand. Und ich muss natürlich wissen, wie er mein Retter werden kann. Das sind Dinge, die ich wissen muss. Das heißt natürlich nicht, liebe Freunde, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr erst eine theologische Prüfung ablegen müsst. Nein, gar nicht. Aber wir müssen die Wahrheit über ihn kennen, wenn unser Glauben auf dem richtigen Fundament stehen soll, nämlich auf diesem Felsen. Dann müssen wir Fakten über ihn wissen. Glauben muss in Tatsachen der göttlichen Offenbarung verwurzelt sein. Glauben ruht auf Fakten und Glauben ruht nicht auf Wunschdenken und schon lange nicht auf heißer Luft. Also Wissen oder Erkenntnis, liebe Freunde, das ist zwar wichtig, Aber Wissen alleine rettet dich niemals. Das müssen wir richtig, richtig tief einsinken lassen. Wenn du stehen bleibst, nachdem du die Fakten kennengelernt hast, dann bist du nicht mehr als ein intelligenter Ungläubiger. Dann bist du nicht mehr als ein unerretteter Kirchgänger. Lass das tief reinsinken, weil das ist eine wichtige Tatsache. Das ist etwas ganz Wichtiges, vor allen Dingen für Kinder aus gläubigem Elternhaus. Die wissen alles. Die bekommen das Wissen, die Fakten über Jesus Christus gewissermaßen mit der Muttermilch. Von klein auf liest die Mama und der Papa die Bibel zu Hause am Tisch und erzählt den Kindern Geschichten aus der Bibel. Die wissen alles. Aber ich sage euch, diese Kinder können einmal mit einer Menge Kopfwissen verloren gehen, wenn da nicht noch mehr kommt als nur Wissen und Erkenntnis. Und das Gleiche gilt für Christen oder für Menschen, die sich Christen nennen, und sie tun das ja voller Überzeugung, aus der evangelischen Kirche oder aus der katholischen Kirche. Und zwar solche, ich rede von solchen, für die Gott eine Realität ist. Also ich kenne viele Katholiken, für die ist überhaupt keine Frage, dass es Gott gibt. Die wissen alles und die akzeptieren alles, was der liebe Gott gemacht hat. Und die wissen auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die wissen, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist. Wissen die alles. Und sie gehen mit diesem Wissen verloren, wenn da nicht mehr kommt. Weil zum rettenden Glauben gehört mehr als nur Wissen. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ich will keinen zu nahe treten. Oder eigentlich müsste ich mich fragen, warum soll ich dir nicht nahe treten? Ich will dir nahe treten. Ich will dir sogar sehr nahe treten. So nahe, dass du wirklich spürst, dass ich auf deinem Fuß stehe. Und dass ich dich eigentlich zwingen möchte, nachzudenken über deinen Glauben. Ob der Glaube dich in den Himmel bringt. Also, die Dämonen glauben auch, haben wir gelesen, so sagt es die Bibel, die stimmen allem zu, aber die wissen alles über Jesus, sind aber nicht errettet. Und deswegen fängt der rettende Glauben mit Wissen an, aber er darf dort nicht aufhören. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Die zweite Grundlage, die nötig sind, um in den Himmel zu kommen. Als zweites gehört zum rettenden Glauben Zustimmung, Anerkennung. Assensus in Lateinisch. Zustimmung bedeutet so viel wie etwas zu wissen und dann überzeugt sein, dass es wahr ist. Das heißt, wenn jemand glaubt, dann stimmt er zu, dass die Quelle seines Wissens vollkommen zuverlässig ist und dass das, was er gehört hat, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Also diese Bedeutung des Wortes Glaubens in dieser Richtung hin, diese Bedeutung taucht auch in diesem hebräischen Wort auf, das wir im Alten Testament sehr häufig übersetzt haben mit dem Wort Amen. Das steckt in diesem Wort mit drin. Das heißt so viel wie, ja, das ist wahr. Das stimmt. Ja, ich stimme zu. Also rettender Glaube, das ist der zweite Aspekt, der zum rettenden Glauben gehört. Rettender Glaube sagt Amen oder er sagt, ja, das ist wahr. Also wenn ich vorher von diesen unverhandelbaren Fakten geredet habe, der rettende Glaube, das ist der zweite Schritt, sagt, ja, das stimmt. Damit bin ich 100% einverstanden. Rettender Glaube geht also über das bloße Wissen hinaus und gibt ganz konkret seine Zustimmung in Richtung persönlicher Überzeugung. Ich bin überzeugt, das ist wahr. Und dann komme ich nochmal zu den Dämonen. Die Dämonen, die wissen alles über Jesus und die sind sogar überzeugt davon, dass es stimmt. Und das muss uns stutzig machen, ja? Es muss uns stutzig machen. Sie wissen alles. Ja, wir haben gelesen, du glaubst, dass es einen Gott gibt, nur einen Gott gibt. Gut, auch die Dämonen glauben es und zittern. Aber die sind nicht errettet. Sie verharren, trotz ihrer Überzeugung, dass das stimmt, sie verharren in ihrer Rebellion gegen Gott, trotz der Dinge, die sie wissen und trotz der Zustimmung, die sie zu diesen Fakten geben. Der Wahrheit zustimmen ist also wichtig, aber wenn es nicht mehr wird als eine Zustimmung zu den Fakten, dann sind wir nicht besser dran als ein Dämon. Ich muss das einfach so deutlich sagen. Dann geht es uns nicht besser als ihm. Und deswegen noch einmal, Zustimmung zu den Fakten ist wichtig, weil du persönlich von der Wahrheit überzeugt sein musst. Aber die Zustimmung alleine kann dich auch nicht retten, weil das letzte Element des rettenden Glaubens fehlt noch. Und ihr erinnert euch, was das letzte Element war, Fiducia. Das ist der dritte Bestandteil, Vertrauen. Das ist der dritte Teil, der dazukommen muss. Vertrauen gehört zum aktiven Teil des Glaubens. Vertrauen hat etwas mit Anvertrauen zu tun, so wie ich mich mit meinem ganzen Gewicht von 103 Kilo einem Sessel anvertraue, in der vollen Überzeugung, dass er mein Gewicht hält. Habe ich vorgestern Nacht auch in mein Bett gemacht. Und das Vertrauen ins falsche Objekt gesetzt. Also ich sehe den Sessel und der sieht stabil aus. Ich weiß, der hat stabile Beine und so weiter. Ja, und ich bin auch überzeugt, der hält. Aber ob diese Überzeugung tragfähig ist, das merke ich erst, wenn ich mich diesem Sessel anvertraut habe, ob das wirklich hält. Also echter Glaube vertraut sich an. Ich will euch ein Beispiel geben, weil wir gewisse Bibelstellen, Bibelverse kennen, wir haben die schon oft gehört, ja, und wir sagen dann ganz schnell, ja, das trifft auf mich zu. Zum Beispiel die Bibelstelle Johannes 3, Vers 16. Die meisten Christen wissen den sofort auswendig, ja. So sehr heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da ist man schnell in der Lage, wenn ich das jemandem vorlese, wenn ich das einem evangelischen Christen vorlese, der jeden Sonntag in die Kirche geht, wenn ich das einem katholischen Christen vorlese, der jeden Sonntag in die Messe geht, der sagt, das glaube ich auch. Glaube ich alles. Aber was er nicht weiß, der verbindet mit dem Wort Glauben, was ich ganz am Anfang so an verschiedenen Beispielen gebracht habe, wie wir heute das Wort Glauben gebrauchen, so unterschiedlich, ja, für wahr halten, Fakten akzeptieren und so weiter, ja. Aber ich habe bei diesem Wort Glauben bewusst jetzt hier dahinter geschrieben, ein griechisches Wort. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre so schlau, dass ich Griechisch kann, ja. Kann ich nicht, aber ich habe eine große Bibliothek bei mir zu Hause. Und da habe ich viele Bücher und mein Meister, als ich Schlosser gelernt habe, hat mein Meister zu mir immer gesagt, Rudi, du musst doch nicht alles wissen. Du musst nur wissen, wo es steht. Und das habe ich mir gemerkt. Und das Wort glaubt, da steht das Wort pisteo dahinter. Ich weiß ganz sicher, dass es falsch betont ist, weil ich kein Grieche bin. Aber ihr wisst, was ich meine, pisteo. Und dieses gleiche Wort, was wir in dieser Stelle mit glaubt übersetzt haben, das wird an anderen Stellen in der Bibel mit einem anderen Wort übersetzt, wo dasselbe griechische Wort, und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und jetzt lese ich euch eine Stelle vor, einen Vers vor, im selben Johannesevangelium, ein Kapitel vorher, da ist eine Auseinandersetzung zwischen dem Herrn Jesus und seinen Feinden. Und der Herr Jesus schaut immer sofort hinter die Kulissen ins Herz. Der weiß immer, was in den Leuten vorgeht. Und dann hört mal, was er da sagt. Johannes 2, Vers 24. Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Sehen wir das Wort pisteo? Da ist es so übersetzt, was es wirklich bedeutet. Anvertrauen. Glauben heißt nicht einfach für wahr halten, sondern Glauben heißt Anvertrauen. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, das bedeutet, vertraust du ihm dein ganzes Leben an. Dazu habe ich eingeladen, jeden Abend. Sag dem Herrn Jesus, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben, ich vertraue dir mein Leben an. Nimm du mein Leben in deine Hand. Nimm das Steuerrad meines Lebens in deine Hand. Leite du mich, ich folge dir.
Und da wird's schon eng, weil wir wissen nicht, wie er uns führt. Was nehme ich alles aus seiner Hand an?
Also, wenn wir zu einem Doktor gehen, und manche von euch kennen ja Dr. Elwein, der sitzt hier vorne, wenn wir zu einem Doktor gehen, dann müssen wir unserem Doktor, und einige von euch waren ja vielleicht Patienten bei dir mal, ich will jetzt keine Geheimnisse ausplaudern, aber ihr musstet euch dem Dr. Elwein anvertrauen, weil sonst kann er dir nicht helfen. Du musst einem Doktor anvertrauen. Oder wenn du zu einem Rechtsanwalt gehst, dann müssen wir dem Rechtsanwalt unseren Fall anvertrauen. Also, ich kann es mal mit einem Bild sagen, das Wissen siedelt sich im Kopf an. Da analysiere ich das, was ich weiß, ich wäge ab, aber ich treffe im Kopf keine Entscheidungen. Also, Vertrauen dagegen kommt nicht aus dem Kopf, sondern Vertrauen kommt aus dem Herzen. Also, um errettet zu werden, muss das Wissen, was ich im Kopf habe und was die Kinder aus gläubigen Elternhaus alle im Kopf haben und was ein Katholik, der an den Herrgott im Himmel glaubt, das sind alles Dinge, die er im Kopf weiß. Aber um errettet zu werden, muss das von hier oben ins Herz hinunter. Manche Evangelisten, der Adolf Wüster zum Beispiel, der hat zu mir mal gesagt, Rudi, diese 30 Zentimeter ist die Distanz, die für uns Menschen am schwierigsten zu überwinden ist, aus dem Wissen Vertrauen zu machen. Zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Da hilft es auch nicht, nur halbherzig zu vertrauen, weil ich muss mit dem ganzen Herzen dabei sein. Weil Vertrauen, liebe Freunde, geht nur mit der ganzen Person. Anders geht das gar nicht. Wenn ich in ein Flugzeug steige, nächstes Jahr sind wir eingeladen zu einer Großevangelisation in Mexiko. So, und wenn ich da in den Flieger steige, dann vertraue ich mich dem Kapitän an. In der Hoffnung, der bringt mich ans Ziel. Und das kann ich nur, ich kann mich nur anvertrauen mit der ganzen Person. Ich kann nicht mein Bein zuerst reinschicken und sagen, guck du mal, wie es ist und komm dann wieder raus und sag mir Bescheid. Vertrauen geht immer nur mit der ganzen Person. Und das alles liegt auch in der Formulierung verborgen, dass wir mit dem Herzen glauben müssen, mit dem Herzen vertrauen müssen. Das meint der Paulus auch, wenn er im Römerbrief schreibt, im Neuen Testament, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, also ihm vertraust, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also mit dem Herzen glauben heißt so viel wie anvertrauen, jemanden einladen, komm herein in mein Leben, übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Also rettender Glaube, liebe Freunde, besteht aus diesen drei Dingen. Aus Wissen oder Erkenntnis, aus Zustimmung oder persönliche Überzeugung, dass das wahr ist, plus Vertrauen. Habt ihr alle verstanden? Wer einfach dazwischen irgendwo stehen bleibt, hat nicht den rettenden Glauben. Das funktioniert nicht. Dann weißt du zwar viel, aber du gehst mit deinem vielen Wissen verloren. Erst wenn das unten angekommen ist, wenn du bereit bist, dich dem Herrn Jesus anzuvertrauen, das ist ein bewusster, willentlicher Akt. Die Bibel nennt das Bekehrung, Umkehren. Das nennt die Bibel Buße tun, nicht auf den Knien irgendwo zu einem Marienaltar rutschen. Ich habe so viel Respekt vor diesen Leuten, weil die es so ernst meinen, aber in die falsche Richtung gehen. Echter Glaube hat etwas zu tun mit, ich vertraue dir mein Leben an. Nicht mehr ich, sagt der Paulus, sondern Christus lebt in mir. Der Apostel Paulus hat an einer Stelle eine Aussage getroffen, in der er, ohne das so analytisch, obwohl der Paulus ja ein richtig super Analytiker ist, also der Römerbrief und so weiter, ich liebe den. Das ist also, wenn ich den Männern, die noch nicht glauben, wenn ich denen mal empfehlen darf, lies den Römerbrief, aber lies ihn ganz langsam, weil der spricht so das Denken an, weil das wirklich ein Denker, ein Analytiker ist.
Und er hat einen Satz mal gesagt, wo er alle diese drei Dinge in einem Satz erwähnt. Und den finden wir im Neuen Testament, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Da heißt es: Ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut, also sein Leben, bis auf jenen Tag, also den Tag, wenn er beim Herrn Jesus ist, zu bewahren. Und da haben wir als erstes diese Aussage: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das, liebe Freunde, das ist das Wissen. Der wusste, wem er glaubt. Der ist ihm begegnet auf der Straße nach Damaskus. Der Paulus wusste, wovon er redet. Und dann sagt er: Und ich bin überzeugt. Das ist die Zustimmung. Persönliche Überzeugung, dass das stimmt. Und dann als letztes, dass er mein anvertrautes Gut bewahren kann. Das ist das Vertrauen. Also, echter, rettender Glaube mündet immer in persönlichem Vertrauen. Da muss er münden, sonst ist er kein rettender Glaube und bringt dich nicht in den Himmel. Ich will noch ein Beispiel bringen und ich komme damit dann langsam zum Ende. Wir hatten das große Vorrecht, meine Frau und ich, einige Jahre in Nordamerika, in Kanada zu leben, und wir lebten also mit dem Auto nur 1,5 Stunden von den Niagara-Fällen entfernt. Wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal von den Niagara-Fällen gehört. Also wenn wir Besuch gekriegt haben, dann mussten wir natürlich immer dahin fahren. Aber das ist schon natürlich ein sehr beeindruckendes Schauspiel, obwohl ich sagen muss, als ich zum ersten Mal an den Niagara-Fällen war, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich immer gerufen habe zu meiner Frau, die neben mir saß: Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich sehe die nicht. Und das lag daran, weil die nicht, wenn du da über die Straße ankommst, du siehst die nicht von oben irgendwo runterfallen, sondern die fallen von dem Niveau, wo du auf der Straße bist, fallen die in die Tiefe hinunter. Also du siehst die nicht, bis du nicht an der Mauer stehst und über die Mauer guckst. Ja, das ist hier. Ups, das wollte ich ja nicht. Das ist hier. Hier unten ist die Straße. Das hier oben, diese Seite ist die amerikanische Seite. Das ist der Niagara River. Das ist die Grenze zwischen USA und Kanada. Und hier unten ist die Straße, auf der man ankommt. Und wenn man dann hier irgendwo parkt, wenn man Parkplatz findet, da kann man bis hier an den Rand gehen und kann dann hier runter gucken und sieht dann diese gewaltigen Wassermassen, die da runterfallen. Ist also schon sehr beeindruckend. Aber jetzt kommt die Geschichte. Im Juni 1859 gab es einen Mann mit Namen Charles Blondin. Er war der erste Mann, ein Hochseilartist, der auf einem 400 Meter langen Hochseil über die Niagara-Fälle gelaufen ist. Und zwar ohne jede Sicherung. Also wenn heute solche Leute vom Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer machen, die haben meistens so am Bein ein Seil, was auch am Seil fest. Wenn die fallen, dann hängen die an dem Seil erstmal. Die stürzen. Aber der hatte keine Sicherung, außer seine Stange, seine Balancestange, die er mitgenommen hat. Also ein Fehltritt und der Mann wäre tot gewesen. Und dann, als er auf der kanadischen Seite ankam, da haben 25.000 Menschen, die da gestanden haben auf beiden Seiten, die haben gejohlt, geschrien vor Begeisterung, was der da gemacht hat. Und der hat dann auch so Stückchen, Kunststückchen gemacht. Einmal hat er sogar seinen eigenen Manager auf dem Rücken rübergetragen. Also man kann sagen, verrückt der Kerl, ja, aber der war wirklich verrückt. Ein andermal hat er einen Gaskocher und einen Hocker mitgenommen und hat sich mitten über den hingesetzt und hat ein Omelett gebraten. Und ein andermal hat er eine Schubkarre, die kann man sich heute nur ansehen, eine Schubkarre mit 3 Säcken Zement vor sich hergeschoben und mit dieser Stange. Und ich kann euch sagen, die Leute, die waren außer sich vor Begeisterung, wie die geschrien haben, gejohlt haben vor Begeisterung, was er alles da gemacht hat. Und dann hat er die, als er auf der anderen Seite angekommen ist, hat er laut gerufen, ja, ob sie ihm denn zutrauen würden, auch einen Menschen in die Schubkarre reinzusetzen, ja, und rüberfahren. Da haben die alle geschrien: Ja, 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 wir glauben dir das, wir glauben dir das. Und dann hat der Blondin sich an den ersten in der Reihe, der am lautesten geschrien hat, gewandt und hat gesagt: Sir, springen Sie rein in die Karre, ich bringe Sie rüber. Der war sofort still. Und der war in 0,nix, war der weg, der Mann. Der war nicht mehr gesehen. Also, das Beispiel ist sehr deutlich, weil es ist eine Sache zu glauben, dass der Mann über ein Hochseil laufen kann. Das ist Wissen. Das haben die gesehen. Die wussten, der kann das.
Das war das Erste, was dazugehört. Es ist ein weiterer Schritt, davon überzeugt zu sein, dass er seine Ankündigung, einen Menschen rüberzufahren, davon waren die alle überzeugt, dass er das kann. Weil die haben das gesehen, was er mit den drei Säcken Zement gemacht hat. Das war für die gar keine Frage. Die wussten es und die waren überzeugt davon. Aber es ist wieder etwas ganz anderes, sich dann selber in die Schubkarre zu setzen und zu sagen, ja, ich bin davon überzeugt, ich weiß es, dass du es kannst und ich bin überzeugt und jetzt mache ich es auch. Das ist das Vertrauen. Das ist der Unterschied zwischen Wissen, Überzeugung und Vertrauen. Und Glauben, also dieser rettende Glaube, der mich in den Himmel bringt, der wird erst dann in dem Augenblick, im Augenblick des persönlichen Vertrauens zu dem Glauben, der mich in den Himmel bringt. Erst wenn ich bereit bin, das konkret auch zu formulieren vor meinem Herrn, vor dem Herrn Jesus, Herr, ich will dir mein Leben anvertrauen. Natürlich kann es sein, dass der rettende Glaube dann auch sichtbar wird, wenn man bei dem Aufruf zur Bekehrung nach vorne kommt. Da kann sein, dass das dann sichtbar wird. Aber ohne diesen Schritt vorher bringt dir das gar nichts. Oder indem man sich dann, so wie die Bibel es sagt, nachdem man diesen Schritt des Glaubens, des Vertrauens gegangen ist, dass man dann als äußeres Zeichen, das ist die einzige Bedeutung, die die Bibel der Taufe beimisst, dass man sich dann taufen lässt. Aber sich nur taufen zu lassen, ohne dass dieser Glaubensschritt, dieser Vertrauensschritt vorher gewesen ist, das rettet dich überhaupt nicht. Da gibt es einen Mann in der Apostelgeschichte, der heißt Simon. Der hat das versucht. Der hat sich einfach taufen lassen, weil er einfach begeistert war, was die alle konnten, die Apostel. Diese Zeichen, die die Apostel getan haben. Aber der war verdammt, weil die Taufe rettet dich nicht. Und ich sage euch, Millionen Menschen in der christlichen Welt gehen in die ewige Verdammnis, weil die glauben, die Taufe rettet sie. Das stimmt nicht von der Bibel her. Die Taufe ist der Schritt nach der bewussten Übergabe meines Lebens. Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Das kann kein Säugling machen. Und auch wenn die Paten das so ernst wie auch nur möglich meinen, sie können einen Menschen nie zum Glauben bringen. Das kann nur die persönliche Entscheidung. Ich muss das so deutlich sagen, damit du nicht den gleichen Fehler machst und dich auf etwas verlässt, was dir keine Sicherheit gibt. Weil die Bibel etwas genau anderes sagt. Also, diese Dinge alle für sich alleine genommen retten dich nicht. Rettender Glaube versteht das Evangelium, glaubt dem Evangelium und vertraut sich dann dem Evangelium als der einzigen Möglichkeit zur ewigen Rettung an. Ich will es einfach zusammenfassen. Echter von Gott gewirkter Glaube beinhaltet das Wissen um die großartigen historischen Tatsachen des Evangeliums, das ist das Erste. Zweitens die Zustimmung zur Wahrhaftigkeit seiner Aussagen und dann drittens das persönliche Vertrauen auf Jesus Christus, der das alles verwirklicht hat. Ich glaube, das ist einfach zu verstehen. Und wenn du es nicht verstanden hast, sprich mich hinterher an. Ich versuche mir dann das noch vielleicht noch einfacher zu erklären, aber ich habe mir Mühe gegeben, das ganz einfach zu erklären. Und deswegen noch zum Schluss ein Beispiel rettenden Glaubens. Und jetzt komme ich wieder an den Anfang der Botschaft zurück, zu dieser Geschichte, die wir gelesen haben am Anfang. Erinnert ihr euch? Da war die Geschichte von dieser Frau, von dieser kranken Frau, die 12 Jahre lang versucht hat, gesund zu werden, es nie geschafft hat. 4-mal lesen wir in den Evangelien von dem Herrn Jesus den Satz, dein Glaube hat dich gerettet. Nur 4-mal. Und einer davon, und das hat mich am meisten beeindruckt an dieser Geschichte. Einmal lesen wir, sagt, wie der Herr Jesus das zu dieser kranken Frau sagt, die sich dem Herrn Jesus in einer Menschenmenge von hinten naht, nur um den Saum seines Gewandes zu berühren. Und nach 12 Jahren Krankheit genügte diese eine Berührung und ihre Krankheit war weg. Und ich finde das deshalb so interessant, liebe Freunde, weil diese Frau vorher kein einziges Wort zu dem Herrn Jesus geredet hat.
die haben kein Wort miteinander gewechselt. Kein Wort. Bestimmt hatte die Frau auch Angst. Sie hat sich wahrscheinlich geschämt, weil sie mit diesem Blutfluss auch in Israel als unrein galt. Die wollte keine Aufmerksamkeit erregen. Die wollte nur hin zu dem Herrn Jesus und sie war überzeugt davon, ich brauche ihn nur zu berühren. Das genügt. Und selbst nach ihrer wunderbaren Heilung sprach diese Frau nicht direkt mit dem Herrn Jesus, sondern vor dem ganzen Volk hat sie einige Sätze gesagt. Sie hat den Herrn Jesus lediglich in einer Menschenmenge gefunden und sie hat den Saum seines Kleides berührt und dadurch wurde sie geheilt. Und danach ist sie wieder verschwunden. Sie taucht zumindest erkennbar nicht mehr auf in den Evangelien. Und der Herr Jesus hat diese Frau nur an einem einzigen Punkt persönlich angesprochen. Er hat ihr gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Und bei dieser Frau sehen wir einfach die Kraft eines schwachen Glaubens. Sie wusste, wer der Herr Jesus war. Das erste Teil. Wir kommen wieder bei den drei Teilen an. Sonst wäre sie nicht gekommen, wenn sie nicht wusste, wer er ist. Sie hat viel von ihm gehört, was er alles Gutes getan hat, wie er mit den Menschen geredet, wie er mit den Menschen umgegangen ist. So wie der Dr. Lukas das in der Apostelgeschichte schreibt, in Kapitel 10, Vers 38, er, der Herr Jesus, ging umher in seinem Leben nur Gutes tuend. Er hat also nur von jeden Tag hat er den Menschen Gutes getan. Das wusste sie. Sie wusste, wer er war. Das war das Erste. Sonst wäre sie nicht gekommen. Das ist das Wissen. Zweitens, sie glaubte, dass nur er ihr helfen konnte. Und das fand ihre volle Zustimmung. Das war ihre Überzeugung. Sie war überzeugt, wenn mir noch jemand helfen kann, dann nur der. Das war die Überzeugung, die Zustimmung. Und dann drittens, sie streckte ihre Hand aus und sie berührte ihn. Das war Vertrauen. Das war ihr Vertrauen. Ihr Glaube war ganz sicher nicht stark, aber selbst durch ihren schwachen Glauben, ich sag's mal bildlich, rückte Gott den Berg ihrer Krankheit weg. Durch den schwachen Glauben. Was für eine wunderschöne Geschichte für alle, die meinen, ihr Glaube sei zu klein, zu schwach. Wenn du zum Herrn Jesus kommst mit deinem schwachen Glauben, so wie diese Frau, dann wird der Herr Jesus dich nicht wegstoßen. Das hat er versprochen. Also meine Versprechen, die halte ich manchmal nicht. Aber was der Herr Jesus verspricht, das hält er. Er ist der Sohn Gottes. Also vielleicht fühlst du dich unwürdig oder vielleicht fühlst du dich unfähig und du denkst, dass der Herr Jesus wahrscheinlich gar nichts mit dir zu tun haben will. Ich habe solche Leute getroffen. Vielleicht schämst du dich auch wegen deiner Sünden, weil du immer wieder in dieselben Sünden fällst. Vielleicht schämst du dich wegen deiner Sünden, weil niemand etwas weiß, was in deinem Herzen für Finsternis ist, was für schreckliche Dinge du da verbirgst, wo du dir manchmal denkst, wenn das meine Familie, wenn das mein Ehegatte, wenn das die Leute in der Gemeinde oder wo auch immer, wenn die das wüssten, die würden alle sich von mir abwenden, alle. Aber ich sag dir eins, du hast keinen Grund zur Verzweiflung, weil der Herr Jesus, er ist durch deine Sünden nicht abgestoßen. Er kennt sie schon alle. Er weiß um jede einzelne. Und noch etwas. Er hat schon für sie bezahlt. Leute, das ist so gewaltig. Er hat schon für die Sünden bezahlt und er wartet nur darauf, dass du endlich zu ihm kommst. Dass er dich davon befreien kann, von dieser Last. Und dass er dir helfen kann, deinen Weg anders zu gehen. Er wird dich nicht hinausstoßen, er hat es versprochen. Er macht es so einfach für die Menschen, zu ihm zu kommen. Es bedurfte für diese Frau nur eine Berührung mit ihm und sie war geheilt. Nicht durch eigenes Bemühen, nicht durch ein Versprechen, dass sie sich bessern will. Ach, das habe ich so oft probiert. Nicht indem sie dem Herrn Jesus versprochen hat, etwas für ihn zu tun, wenn er ihr nur helfen würde, nichts, gar nichts. Da gibt es gar keinen Handel. Da gibt es keine Kerzen anzünden für ihn. Gar nichts gibt es da für ihn, was wir tun können. Sie streckte ihre zitternde Hand aus und sie wurde sofort geheilt. Das kann der einfache Glauben, das Vertrauen bewirken.
Also zum Herrn Jesus zu kommen, liebe Freunde, ist gar nicht kompliziert. Das Schwierigste dabei ist, und je älter wir werden, je schwieriger wird das. Das Schwierigste ist einfach, die Hand des Glaubens auszustrecken. Zu sagen, Herr Jesus, hier komme ich mit meiner Hand, ich will dich erfassen. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Das ist das Schwierigste. Und je älter wir werden, je schwieriger wird das, weil wir eben mit Vertrauen so unsere negativen Erfahrungen gemacht haben. Ich habe es diese Woche schon mal erzählt. Ich kann das verstehen. Da sind Menschen, je älter die werden, die sagen, ich bin schon so oft enttäuscht worden, dass ich Menschen vertraut habe und die haben das ausgenutzt. Aber es gibt keinen anderen Weg, errettet zu werden für den Himmel. Es gibt keinen anderen Weg, als dass du dein Leben dem Herrn Jesus anvertraust. Und der nutzt dich nicht aus, sondern der hält das, was er dir verspricht. Zum Herrn Jesus zu kommen, ist also wirklich nicht kompliziert. Wenn du den Herrn Jesus berühren willst, brauchst du dich nur mit deinem Herzen nach ihm auszustrecken. Du musst gar keinen starken Glauben haben. Dein Glaube kann schwach sein, solange er nur auf eine starke Person gerichtet ist. Und welche Person könnte stärker sein als der Sohn Gottes, als Jesus Christus? Auch eine zitternde Hand kann einen goldenen Kelch in Empfang nehmen. Gott fragt nie, ob dein Glaube stark ist. Danach fragt Gott nicht. Gott fragt nur, ob dein Glaube in dem Herrn Jesus ruht. Ob er das Objekt deines Glaubens ist. Ob er die Person ist, der du im Glauben dein Leben anvertraut hast. Das ist das Einzige, was Gott interessiert. Wenn ich mit meiner Hand ein Geschenk empfange, dann schaue ich auch nicht auf meine Hand und frage mich, was das denn für eine schwache Hand ist, sondern ich schaue auf das Geschenk und kümmere mich gar nicht um meine Hand. Und auch jetzt am letzten Tag, wo wir zusammen sind und das Wort Gottes hören, steht der Herr Jesus vor deiner Herzenstür. Auch heute Morgen. Und ich hatte viele Male evangelisiert in Rumänien. Und dann, wenn ich da in die Häuser von den Gläubigen gekommen bin, die hatten sehr häufig solche biblische Motive, Bilder, Gemälde an den Wänden hängen. Den Herrn Jesus als den guten Hirten mit einem Schäflein auf seinem Arm oder auf der Schulter liegen. Und da sah ich auch einmal ein Bild. Und ich glaube, der Künstler von diesem Bild, der das gemalt hat, der wurde inspiriert auch von einer Bibelstelle aus der Offenbarung, da wo der Herr Jesus auch vor der Türe steht, so wie wir es in der Offenbarung Kapitel 3 lesen. Siehe, sagt der Herr Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Und er mit mir. Und mit diesem Essen ist nicht das Abendmahl gemeint, sondern mit Essen ist Gemeinschaft gemeint. Der höchste Ausdruck von Gemeinschaft ist nicht, dass man sich gegenseitig teure Geschenke macht, sondern wenn ich dir zeigen will, wie sehr ich dich wertschätze, ist das Beste, was ich machen kann, ich lade dich zum Essen ein. Wir essen gemeinsam. Das ist der Ausdruck höchster Gemeinschaft. Sogar in der ungläubigen Welt macht man das so. Man redet von dem Tisch, an dem man zusammenkommt. Es ist noch nicht gelungen, sie an einen Tisch zu bringen, weil das Kennzeichen von Gemeinschaft ist. Und das will der Herr Jesus. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will mit dir essen und du mit ihm. Und auch in diesem Bild, liebe Freunde, sehen wir wieder diese drei Elemente, die zu dem rettenden Glauben gehören, die dich in den Himmel bringen. Ich höre seine Stimme. Und wenn du hier sitzt und du merkst, eigentlich redet Gott doch zu mir. Ich höre seine Stimme. Das ist das Wissen über ihn. Du weißt, dass er das ist, dass er zu dir reden will. Und dann gehe ich zur Tür. Ich gehe zur Tür, weil ich seiner Gegenwart zustimme. Ich bin überzeugt davon, dass er wirklich zu mir kommen will. Davon bin ich überzeugt. Und dann öffne ich die Tür und bitte ihn herein. Das ist das Vertrauen, weil ich ihm vertraue. Und erst wenn du ihn bewusst, willentlich einlädst, wird der Herr Jesus in dein Herz und in dein Leben einkehren. Und er wird, so wie er es sagt in seinem Wort, er wird Wohnung bei dir machen. Wisst ihr, meine Frau hat meinen Kindern und auch den Kindern in der Sonntagsschule immer beigebracht, diese Tür des Herzens, die hat nur eine Türklinke. Und diese Türklinke ist von innen.
Die kann man nur von innen öffnen. Wisst ihr, der Herr Jesus, er hat das Universum geschaffen. Unsere Galaxie, Milchstraße, die hat 100 Milliarden Sterne. Und es gibt nicht nur die Milchstraße, es gibt noch 150 Milliarden andere Galaxien. Das ist groß, das Universum. Und das hat der Herr Jesus geschaffen durch das Wort seiner Macht. Also er hätte gar kein großes Problem, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen in dein Herz oder in dein Leben. Aber das würde er nie tun, weil er dich gemacht hat. Mit all deiner Persönlichkeit. Auch mit der Persönlichkeit, dass du frei bist und die Fähigkeit hast, dich in Freiheit zu entscheiden. Das respektiert er. Die Bibel kennt einen, der mit Gewalt ins Haus einbricht. Aber das ist der Widersacher Gottes. Das ist der Teufel. Der nimmt, was ihm nicht gehört. Aber der Herr Jesus klopft nur an. Und er kommt nur hinein in dein Leben, wenn du persönlich, nicht ein anderer für dich, nur du persönlich ihm die Türe öffnest und sagst, Herr Jesus, komm herein in mein Leben. Übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Das kann jedes Kind, kann das verstehen. Und das ist die entscheidende Frage für jeden von euch. Willst du die Türe deines Herzens, deines Lebens heute für den Herrn Jesus öffnen? Willst du ihn persönlich bitten, komm herein, Herr Jesus. Wo steht der Herr Jesus in deinem Leben? Er will hinein, weil er will dein Leben reich machen und er will dich für eine Ewigkeit lang bei sich im Himmel haben. Erst wenn du ihm die Türe öffnest und wenn du zu ihm sagst, Herr Jesus, ich möchte gerne, dass du in mein Leben einziehst. Reinige mein Herz, vergib mir die Sünden und übernimm du die Herrschaft. Erst dann bist du zum rettenden Glauben durchgedrungen, zum echten Glauben. Und den ersten Schritt, den kannst du auch jetzt wieder machen, indem wir auch zum letzten Mal, wie in jedem Abend, dieses Lied singen, ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Gnade heißt übersetzt unverdiente Zuwendung Gottes. Er will dich beschenken, wenn du dich beschenken lassen willst. Das ist die Frage. Und wenn du das willst, dann kannst du dieses Lied zu deinem Gebet machen. Nein, nicht indem man einfach nur wie ein Gebet, ich habe das früher als Kind ja auch gemacht, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus. Ich habe es auch gut gemeint, aber nur das rituelle Nachsagen eines Gebetes rettet dich nicht. Aber du kannst dieses Lied zu deinem Gebet machen, wenn der Inhalt dieses Gebetes deinem Herzenswunsch entspricht. Und dazu lade ich dich ein, dass du das betend singst und sagst, ja, Herr Jesus, ich habe verstanden, worum es geht und heute komme ich zu dir ans Kreuz und bitte dich um Vergebung meiner Schuld und meiner Sünden und lade dich in mein Leben ein.